SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Februar in der Mediathek in Bühl. Seit nunmehr 50 Jahren wählen jeden Monat 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und aus der Jury sind heute Abend zu Gast. Martina Leubli ist aus Zürich angefahren. Sie ist Literaturredakteurin der Neuen Züricher Zeitung. Judith von Sternburg ist Literaturredakteurin der Frankfurter Rundschau. Sie ist neu in der Jury der SWR-Bestenliste und auch zum ersten Mal auf einem Podium der Bestenliste. Ebenfalls dabei aus der Jury der SWR-Bestenliste ist Christoph Schröder, freier Literaturkritiker und unter anderem für den Deutschlandfunk und den SWR. Aus den 4 Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen, werden Antje Keil und Johannes Wördemann lesen. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 5 der SWR-Bestenliste im Februar. Weim heißt der neue Roman des Literaturnobelpreisträgers Jon Fosse, den Hinrich Schmidt-Henkel aus dem Norwegischen ins Deutsche übertragen hat. Martina Leubli, zu Beginn des Romans kommt der Fischer Jadgir im Boot von seinem westnorwegischen Heimatörtchen Weim nach Björkvin, alias Bergen, das ist die alte Bezeichnung Björkvin, gefahren, um Nadel und Faden zu kaufen. In welchen Verhältnissen lebt denn der Mann, dass er für Nähzeug solche Reisen unternimmt?
Ich denke, der Jadgir, der braucht einfach einen Grund, um mit seinem Schiff nach Bergen zu fahren. Und die Suche nach Nadel und Faden entpuppt sich dann als eine skurrile Sache. Er überlegt sich, was könnte ich dann in der großen Stadt besorgen, was brauche ich noch? Aber er ist ein sehr genügsamer Mensch, er lebt zurückgezogen, ist eher schüchtern und als Einziges, was er noch nicht hat, da fallen ihm Nähnadel und Faden ein und er macht sich auf die Suche in der großen Stadt Bergen nach diesen Utensilien, was gar nicht so einfach ist. Und als er dann im Laden irgendwo endlich Nadel und Faden findet, muss er 250 Kronen dafür hinblättern, das sind über 21 Euro.
Und man glaubt es kaum, er wird dann über den Tisch gezogen, aber er ist so ein bisschen zurückhaltend und er sagt sich, naja gut, jetzt ist er schon mal hier und dann kauft er auch dieses Nähzeug und jetzt passiert etwas, was man kaum glauben kann. Er zieht weiter zum nächsten Ort und er will nochmal Nadel und Faden kaufen und er wird wieder über den Tisch gezogen.
Gut, also erstmal will er sehen, ob er auf dem Land außerhalb der großen Stadt das Ganze nicht billiger bekommt. Er geht also in den Landhandel an einem anderen Hafen namens Sund. Und tatsächlich auch dort kosten Nadel und Faden 250 Kronen. Und am Ende hat er 2 Fadenspulen in der Tasche, 2 Nadeln und kein Geld mehr.
Und eigentlich könnte jetzt dieser Roman vorbei sein, aber dann beginnt er erst nämlich damit, dass er dann wieder auf sein Boot steigt und am Hafen, da trifft er eine Frau, in die er lange in der Jugendzeit verliebt war und nach der er sein Schiff, eine Schnigge, benannt hat. Und davon handelt auch die Lesestelle, die wir nun hören werden und die Johannes Wördemann vorträgt. Bitte sehr.
Da stand ich auf dem Deck meiner Schnigge Eline und schaute zu der Frau Eline hinauf, nach der mein Boot benannt war, ohne dass sie es wusste. Jedenfalls hoffte ich, dass sie es nicht wusste. Aber so konnten wir jedenfalls nicht stehen bleiben. Denn jetzt standen wir schon länger dort, oder es fühlte sich an, als hätten wir schon sehr lang so gestanden. Und da sie, Eline, zuerst etwas gesagt hatte, meinen Namen gesagt hatte, war ich jetzt wohl an der Reihe. Und da Eline meinen Namen klar und deutlich gesagt hatte, war ich jetzt wohl damit dran, klar und deutlich, ihren Namen zu sagen. Und ich nahm irgendwie meinen Mut zusammen. Und dann sagte ich laut und deutlich, Eline. Und ich konnte nichts dafür. Aber in meiner Stimme lag eine zitternde Liebe oder eine Sehnsucht. Es war, als hätte ich bittend den Namen Eline gesagt. Und das war absolut nicht meine Absicht gewesen. Es war einfach so, ich konnte nichts dafür. So viel Sehnsucht. So viele Jahre voller Sehnsucht hatte sich wohl in mir angesammelt, dass ich sie nicht hatte zurückhalten können und sie sich in den Namen Eline legte, als ich ihn eben sagte. Und ich hatte den Namen Eline ja so oft vor mich hingesagt, aber wohl kaum jemals zu anderen und ganz sicher nie zu Eline selbst, zu ihr persönlich in Fleisch und Blut. Aber jetzt hatte ich es also getan, zum ersten Mal. Und der Name Eline hing irgendwie in der Luft, wie man sagt, und dort hing er lange. unendlich lange, so war mir. Und dann sagte Eline mit lauter, aber wie Tränen erstickter Stimme, ja, sagte sie.
Johannes Werdemann las aus Weim von Jon Fosse aus dem Norwegischen, übertragen von Hinrich Schmidt-Henkel, erschienen im Rowohlt Verlag, Platz 5 der SWR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Judith von Steinburg, man ahnt das ja jetzt bereits, dass dieses Gespräch, was dann zwischen den beiden sich entspinnt, eher wortkarg ist. Man könnte auch sagen, sie schweigen sich wortreich an. Und irgendwann betritt Eline das Boot dieses Fischers und sagt dann sehr selbstbewusst, ich würde gern mit dir zurück nach Weim. Was erzählt dieser Roman über Geschlechterverhältnisse und die Sehnsucht nach Selbstbestimmung?
Also vielleicht würde ich erstmal ergänzend ganz kurz sagen, das war ja eine super Stelle eben und man denkt ja, die sind so schweigsam und das sind sie natürlich auch. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein schmales, aber wahnsinnig wortreiches Buch, weil es in der Ich-Erzähler-Figur ständig arbeitet und auch der Faden wird ja nicht so auf die Schnelle dann Zähneknirschen gekauft, sondern über 3 Seiten ungefähr hadert der Mann mit dieser Unverschämtheit dieser Kosten, um es dann doch zu machen. Und das ist natürlich zugleich das Vorspiel zu der jetzigen Szene, dass nämlich Eline sich sofort durchsetzen wird. Und man kann sagen, Eline schweigt, wir erfahren nichts über sie, sie setzt sich mit allem durch. Die Männer reden und reden und reden mit sich selber. Sie scheinen schweigsam zu sein, aber da das nur aus ihrer Perspektive ist, reden und reden und reden sie für uns und können sich aber null durchsetzen.
Und man glaubt kaum, dass mit einer solchen Erzählanlage einiges passiert. Christoph Schröder, wenn man versucht, den Inhalt dieses Romans zusammenzufassen, das ist gar nicht so leicht. Das Buch ist, das sollte man vielleicht noch ergänzen, in 3 Teile unterteilt, aber dann doch irgendwie die zentrale Frage, worum geht es im Kern? Was macht diese Prosa, die ja gewissermaßen aus kapitellangen Sätzen besteht? Also das, was wir gerade auch gehört haben, ist nur ein Ausschnitt aus einem riesigen langen Satz.
Ja, es ist tatsächlich nur ein Satz, dieses Buch. Also worum geht's? Das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Es sind 3 Männer, die in 3 Kapiteln erzählen. Das erste Kapitel ist Jadgir, der Eline kennenlernt und dann mit ihr auf wundersame Weise ein Paar wird. Das zweite Kapitel ist erzählt aus der Perspektive von Elias. Das ist Jadgirs bester Freund, der sich sozusagen aufgrund von Elines Auftauchen vernachlässigt fühlt. Und das dritte Kapitel ist dann geschrieben aus der Perspektive von Elines Ex-Mann, mit dem sie nachher wieder zusammenkommt. Und die Hauptfigur ist natürlich trotzdem diese Eline, weil sie gestaltet die Welt, also ihr Wille geschieht. Das muss man klar sagen. Sie gibt ja sogar den Personen andere Namen als ihre eigentlichen und die nehmen die auch an. Also sie heißt im Übrigen auch nicht Eline, sondern Josephine. Also das ist alles, sie bestimmt, wie alles läuft. Wie Frau von Sternburg gesagt hat, die Männer sprechen, Eline dirigiert im Hintergrund als eigentliche Hauptfigur, kommt aber nicht zu Wort. Ist das gelungen? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Mir fallen ganz viele floskelhafte Wörter ein zu diesem Buch und alle stimmen. Also der Begriff Traumlogik, finde ich, ist eigentlich ein absolutes No-Go, aber er trifft genau auf das, was in diesem Buch passiert. Ich darf noch kurz eine Anekdote erzählen, dann schweige ich auch. Ich habe vor 16 Jahren mal ein Buch von Jon Fosse rezensiert. Ich habe ihn heute Morgen nochmal nachgeschlagen. Das war einer der bösesten Verrisse, den ich je geschrieben habe. Und als 2022 diese Nachricht vom Nobelpreis im Radio durchgegeben wurde, habe ich gedacht, das sei ein schlechter Scherz. Dachte ich nicht zum ersten Mal beim Nobelpreis, aber da dachte ich. Und dieses Buch hat mich derart berührt, derart gefangen genommen und derart gepackt, dass ich mich frage, schreibt Jon Fosse anders oder ist das ein Buch für gereiftere Leser? Und das meine ich völlig unironisch, sondern das ist ein Buch für Menschen, die vielleicht in ihrem Leben schon ein bisschen was hinter sich gebracht haben, die Erfahrungen gemacht haben und die mit diesen Erfahrungen auf eine Weise umgehen, die vielleicht nicht psychologisch logisch und konsistent sind, sondern eher in einer ganz eigenen inhärenten Logik.
Martina Leuble, was meinen Sie? Worin besteht die literarische Qualität dieser Prosa?
Es ist einerseits der Sprachfluss. Das ist nicht das erste Mal bei Jon Fosse, aber dieses Mal ist er sehr mühelos und der Perspektivenwechsel der 3 Männer. Also man folgt einfach diesem inneren Monolog und dann spricht plötzlich ein anderer und die ganze Geschichte, das Beziehungsgeflecht verschiebt sich so ein bisschen wie in einem Mosaik und man folgt aber weiter und es geschieht Unerklärliches. Das Wort wundersam ist vorhin gefallen. Es geistert, es spukt. Man hört ein seltsames Klopfen. Ist das vielleicht ein Gespenst? Und man nimmt das einfach so hin, weil diese Sprache sanft fließt und die gleichen Motive wie die Boote, das Meer, die einsamen Männer, das wird immer wieder variiert und kommt eigentlich wie Musik zu einem. Für mich erzeugt das einen Textsog, aus dem ich gar nicht mehr rauskomme, ohne mich aber zu fragen, was das Ganze soll. Das ist mir in dem Moment eigentlich egal.
Sie nicken zustimmend.
Ja. Ich glaube, dass das das leichteste Buch ist, was ich von Jon Fosse kenne. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, ah, jetzt hat er den Nobelpreis, jetzt kann er sich entspannen. Das ist ja auch das erste Buch, was er danach geschrieben hat. Da ist ja wirklich was dran. Ich finde es auch ein Buch voller Zärtlichkeit, auch einer erstaunlichen Menschlichkeit. Wir haben hier echt Schwierigkeiten, das zu vermitteln, also auch wie überraschend diese Perspektivwechsel sind. Das klingt so geradlinig, ja, drei Männer sprechen, aber ich gebe Ihnen jetzt noch mal an die Hand, dass praktisch niemand dieses Buch überleben wird. Das ist ja sehr eigenartig und es wird eine, wirklich, das ist keine Spekulation, es wird eine Geistererscheinung geben, eine veritable Geistererscheinung. Man kann es nicht anders deuten. Und zugleich handelt es schon von der Sehnsucht und der Möglichkeit, dass diese Männer sanft sind. Also Eline, die nicht sehr gut abschneidet menschlich, ja, die insinuiert, dass ihr erster Mann, der dann als dritter zu Wort kommt, sie sehr schlecht behandelt hat. Aber man merkt dann auch, das weiß man gar nicht so genau. Also wenn es eine zwielichtige Figur ist, dann muss ich mit großem Bedauern sagen, dann ist das Eline.
So. Also ich habe in einer anderen Diskussion erlebt, dass eine Kritikerin sich genau darüber empört hat mit der Haltung, ist auch ärgerlich. Ein alter weißer Mann schreibe über alte weiße Männer und die Frau ist böse. Aber so kann man das ja im Grunde genommen gar nicht zusammenfassen, weil es gibt so viele andere Themen und die sind gewissermaßen eben, wie soll man sagen, gar nicht so typisch. Keiner ist so typisch und man erfährt von ihnen, weil das Buch eben nicht psychologisch erzählt wird, dann überraschend wenig. Welche Rolle spielt, das wurde vorhin schon angedeutet, denn überhaupt die Religion in diesem Roman?
Also das Übersinnliche spielt mit. Wir haben das Gespenst. Es gibt auch ein Bethaus. Ganz am Ende des Buches wird das ganze Geld, das ganze Vermögen dieser drei Personen an ein Bethaus gespendet. Aber das Bethaus ist doch auch eher so ein Treffpunkt in diesem einsamen, abgelegenen Fischerdorf. Es gibt innerhalb des Dorfes schon Dynamiken, wo die einen denken, das sind die Frommen. In der Schweiz würden wir jetzt sagen, die Stündler, die dorthin gehen. Aber man weiß auch da nicht so genau, sind diese Personen, also vor allem der Elias, der Mittlere, der erzählt, ist er wirklich so fromm oder geht einfach dahin, um Leute zu treffen? Also es ist ganz anders als bei früheren Werken von Jon Fosse, die wirklich explizit auch theologisch waren und sich mit theologischen Fragen auseinandergesetzt haben, speziell die Septologie. Ist das hier, das fließt so ein, aber letztendlich ist das für mich eher, geht das in Richtung Märchen, Traum, Wirklichkeit und nicht in Richtung Religion. Also die Frage, was ist wirklich, was ist Traum und wie gehen die beiden zusammen und was ist, wenn eine alte Sehnsucht, eine Liebe plötzlich Realität wird, ist das dann besser? Also es spielt damit viel stärker, finde ich.
Wir sollten auf jeden Fall noch etwas zu der Übersetzung sagen, selbst wenn wir wahrscheinlich alle kein Wort Norwegisch können. Ich hatte jedenfalls bei der Lektüre das Gefühl, mit Hinrich Schmidt-Henkel ist hier eine Art Hohepriester der Übersetzungskunst am Werk. Wie würden Sie das beurteilen?
Ja, dieses Buch ist natürlich auch auf eine ganz besondere Weise geschrieben in der Interpunktion. Das ist ja eine sogartige, komplett durchrhythmisierte und nahezu satzzeichenfreie Prosa. Und Hinrich Schmidt-Henkel übersetzt ja Jon Fosse schon seit Ewigkeiten. Ich glaube, der hat diesen Rhythmus und diesen Tonfall dermaßen gut ins Deutsche für sich transportiert, dass sich das eigentlich wirklich liest, als sei das ein muttersprachlicher Text. Also es liest sich nicht wie eine Übersetzung. Ich weiß, sowas hören Übersetzer eigentlich nicht gerne, weil dadurch aber ihre Leistung ja eigentlich nicht geschmälert wird, sondern eher nochmal herausgestellt. Wenn ich darf, würde ich gerne noch eine Sache sagen zu dieser Lesart. Ja, hier erzählt ein alter weißer Mann aus der Perspektive von drei Männern über eine Frau. Das stimmt natürlich. Aber das ist natürlich nach den Gesetzen des realistischen Romans so. Und ich glaube trotzdem, dass dieser Blick auch auf diese Frau ein zärtlicher, auf eine gewisse Weise ist dahingehend, dass dieses ganze Buch ja eigentlich darum geht, was ist Nähe, was ist Distanz und vielleicht auch die Frage stellt, wie unterscheidet sich Freundschaft oder die freundschaftliche Zugewandtheit unter Männern gegenüber einer Beziehung zu einer Frau? Was macht das miteinander? Welche Balancen werden da außer Kraft gesetzt? Ich wollte das nur noch mal betonen, dass also hier nicht sozusagen eine Hexenfigur aufgebaut wird, sondern dass das schon innerhalb der eigenen Konstruktion des Buches schon sehr gut ausbalanciert ist. Jedenfalls habe ich so verstanden.
Ja, ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass Martina Leubli vorhin darauf hingewiesen hat, dass die Namen ständig wechseln und das wird von Eline eigentlich auch dirigiert, was Eline ja auch zu einer Schöpferin macht. Also ich würde sagen, wenn das eine merkwürdige Frauenfigur ist, dann ist sie auch, sie ist eine Schöpferin. Dann ist sie die Schöpferin vielleicht und darum ist sie vielleicht auch rätselhaft und darum hängen die Männer ihr vielleicht auch an. Also das kann man sehr schillernd lesen.
Martina Leubli, ich würde Sie gerne als Fosse-Spezialistin, die Sie sind, noch etwas fragen. Sie haben den Autor getroffen zum Interview. Sie kennen die Werke von Fosse sehr gut. Wie würden Sie das denn jetzt einordnen ins Gesamtwerk einerseits und dann auch im Hinblick, was da kommen mag? Denn, das sollte man vielleicht noch sagen, das ist der Auftakt einer Trilogie. Also die meisten sind zwar tot, aber irgendwie soll es weitergehen.
Genau. Genau, und dann werden wir sehen, ob nicht auch Eline noch zu Wort kommt. Wer weiß. Also Jon Fosse hatte ja schon in anderen Texten eine Zuneigung zu Dreierkonstellationen, in seinen Theaterstücken auch schon oder auch in der Trilogie zum Teil. Aber jetzt dieses Werk, das hat mich wirklich beeindruckt durch seine Heiterkeit, durch seine Komik, auch die absurden Dialoge, eben wo es darum geht, diesen Faden und die Nadel zu kaufen oder auch auf dem Schiff. Das ist einfach auch sehr, sehr witzig. Und ich habe schon auch beim Lesen den Eindruck, jetzt so einen sehr entspannten, dem Leben und den Menschen zugewandten, altersweisen Jon Fosse zu lesen. Auf jeden Fall, obwohl er die Liebe zu ein bisschen absonderlichen, eigenbrötlerischen, schweigsamen Figuren auch schon immer hatte.
Weim, der neue Roman von Literatur-Nobelpreisträger Jon Fosse in der deutschen Fassung von Hinrich Schmidt-Henkel, erschienen im Rowohlt Verlag, Platz 5 der SWR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Buch der SWR-Bestenliste im Februar und zu einer Publikation aus der anderen Bibliothek. Unter anderem ist das ja eine Buchreihe, die sorgsam editierte Meisterwerke, die, so könnte man sagen, in der Vergangenheit ein wenig in Vergessenheit geraten sind, neu auflegt. So auch in dem Fall von Josephine Johnsons »Ein Jahr in der Natur«, das 1969, wir werden da gleich drüber reden, zum ersten Mal veröffentlicht wurde und nun in der deutschen Übersetzung von Bettina Abba-Banell und mit Illustrationen von Andrea Wann erschienen ist. Christoph Schröder. Hierzulande ist Josephine Johnson nahezu unbekannt. In den USA war sie aber zu Lebzeiten durchaus eine erfolgreiche Autorin. Vielleicht sagen Sie kurz etwas zu ihrem Werdegang.
Ja, gerne. Also sie ist 1910 geboren in Missouri, ist auf einer Farm groß geworden, auf der Farm ihrer Eltern. Und sie hat 1935 im Alter von 24 Jahren den Pulitzer-Preis bekommen für ihren ersten Roman Now in November. Und sie ist bis heute die jüngste Pulitzer-Preisträgerin aller Zeiten. Das hat sich nicht verändert. Es gab niemanden, der jünger war als 24, als er oder sie diesen Preis bekommen haben. Dieser Roman Now in November wurde auch ins Deutsche übersetzt, schon vor einigen Jahren. Aber dieses Buch The Inland Island ist tatsächlich deutsche Erstübersetzung. 1969, Sie haben es gesagt, erstmals erschienen. Es ist, wenn man etwas über Josephine Johnson sagt, sie hat 1942 geheiratet, den Chefredakteur so eines landwirtschaftlichen Magazins. Sie haben drei Kinder zusammenbekommen und dann sind sie rausgezogen. 1950 haben in Ohio ein 20 Hektar großes Stück Land gekauft, sind dorthin gezogen. Und als die Kinder aus dem Haus waren und sie mit ihrem Mann dort allein war, hat sie eben dieses Buch geschrieben, in dem sie schlicht und einfach eines tut. Sie beobachtet ein Jahr lang ihr Grundstück und das, was auf diesem Grundstück passiert. Das ist dieses Buch.
Da passiert einiges. Sie lässt dieses Grundstück verwildern. Sie erlebt damit die Natur nochmal auf ganz andere Art und Weise, vor allem im Wechsel der Jahreszeiten. Was sieht sie da zum Beispiel alles?
Sie sieht, sie beobachtet sehr genau die Tiere. Und sie ist wahnsinnig präzise und auch vokabelreich in den Beschreibungen von dem, was Tiere tun. Sie ist auch sehr anschaulich. Sie hat so, das finde ich eigentlich recht komisch, gewisse Vorlieben und Abneigungen. Also Vögel prinzipiell mag sie nicht so gerne, aber Eulen findet sie toll. Aber sie hasst Hühner.
Sie hasst Hühner, ja. Und sie isst sie lieber.
Ja, ja, genau. Sie hasst Hühner. Sie findet auch das Geräusch, das die Hühner machen, findet sie grauenhaft. Waschbären mag sie gerne. Also das ist alles auch so ein bisschen erratisch. Es ist auch ein bisschen komisch, wie sie die Dinge beschreibt. Aber wenn sie tatsächlich dann sehr genau hinschaut und die Natur und alles, was dann so wuselt, wühlt, vergeht und wiederkommt, im Zyklus eines Jahres beschreibt, finde ich von einer poetischen Schönheit und Genauigkeit, wie ich es echt lange nicht gelesen habe. Und Josephine Johnson gilt Insidern, zu denen ich nicht gehöre, ich habe das nachgelesen, tatsächlich auch als so eine Vorreiterin des modernen Nature Writing.
Darüber werden wir gleich auch noch sprechen. Wir sind aber jetzt bei der Lesepassage, denn ich nehme an, Sie wollen jetzt auch mal hören, wie man sich das vorzustellen hat. Jemand schaut da seinen Garten an und Garten ist gut, dieses riesige Stück Land, und sieht, was da alles passiert. Aus Josephine Johnsons Ein Jahr in der Natur trägt nun Antje Keil vor. Bitte sehr.
Es war ein außergewöhnlicher Sommer. Der Sommer der Tiere. Wie wir aus Alan A. Milnes Nocturnal Animals gelernt haben, können die Zapfen und Stäbchen von Tieraugen kein rotes Licht wahrnehmen. Also installierten wir draußen ein rotes Licht. Und sie ignorierten es, so wie sie das Mondlicht ignorieren würden, wenn es auf ihre nächtlichen Pfade scheint. Es kommt mir jetzt vor wie ein seltsamer Traum. Der rote Lichtpfad, die Schüsseln und der blaue Teller am Waldrand. Die Augen leuchteten im Schlangenwurz und die Gestalten tauchten in absoluter Stille auf. Erst war nichts und niemand da und dann ein Waschbär. Die Waschbären waren die ersten. Einer, zwei, dann vier. Sie fraßen schweinisch und fein zugleich. Sie leckten die Schüsseln aus, als wollten sie auch noch den Ton verschlingen. Dann kamen die Opossums, schmutzige Opossums, die aussahen wie Flaschenbürsten mit rosa Pfoten und fraßen am äußeren Rand. Und auch die Füchse kamen, die wunderschönen grauen Füchse, auf der Hut, wild, grazil und gespenstisch. Eines Nachts waren sie alle da, alle gleichzeitig. Waschbären, Opossums und zwei Füchse. Wer immer im Teller saß, hatte den ersten Besitzanspruch. Das Opossum versuchte, seine Rechte geltend zu machen. Es schoss auf die Füchse zu, die vornehm zur Seite tänzelten. Der Waschbär verließ den Teller leer, mit Ausnahme einer kalten Kartoffel. Das Opossum nahm die Kartoffel zwischen die Zähne, rannte in die Nacht hinein, die weiße Kartoffel wie eine Perle in der Schnauze. Ein Glühwürmchen brannte blau im Fell der Füchse. Vor Juni würde die Waschbärenmutter ihre Jungen nicht hierher bringen. An einem Abend in jenem Mai beobachtete ich den Waldrand. Die Tiere kommen an heißen Abenden früh. Zu drückend ist es in ihrem Bau. Irgendwer hatte am Bach ein Rudel Hunde losgelassen. Sie jaulten, bellten, jodelten, heulten wilde, geifernde Laute. Eine Kreischeule fing an zu klagen, die Frösche brüllten im Teich, Walpurgisnacht, ein Krach wie in der Hölle. Und dann, mitten in diesem Radau, trat ein Waschbär ins Licht. Zwei hässliche Opossums gesellten sich zu ihm. Jedes der Tiere nahm seinen Platz vor einem Haufen Futter ein, mit dem Rücken zueinander, und fing an zu fressen. Die Opossums mit den Zähnen knirschend, wie es ihre Gewohnheit ist, der Waschbär leise geschickt. Sie schienen zum Glück taub gegen den Hundelärm oder hatten ihn in Wahrheit exakt eingeschätzt? Lautstärke und Sicherheitsabstand perfekt bemessen, um sich dann der Nahrungsaufnahme am Rande des Todes zu widmen, wie sie es gewohnt waren? Wie es eines Tages auch alle Menschen gewohnt sein werden.
Antje Keil las aus Josephine Johnsons Ein Jahr in der Natur in der deutschen Fassung von Bettina Arbabanel. Es ist der 488. Band in der anderen Bibliothek, die im Aufbau Verlag erscheint. Platz 3 der SWR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Wir haben ja diese Passage nicht zufällig ausgewählt, Judith von Sternburg. Und natürlich ist dieser plakative Satz am Ende, wie soll ich sagen, eine Mahnung, eine Warnung. Und in gewisser Weise ist es auch eine Prophezeiung. Sie sagt ja, die ganze Menschheit werde ihre Nahrungsaufnahme am Rande des Todes irgendwann zu leisten haben. Wie visionär bzw. wie aktuell ist denn dieses Buch?
Ja, ich würde sagen, an diesen Stellen ist es sehr aktuell. Es ist für mich auch die Einflugschneise in dieses Buch gewesen. Ich bin jetzt nicht die größte Freundin von Naturschilderungen. Ich finde das schön, aber es ist einfach nicht so mein Genre. Wohingegen tatsächlich man beim Weiterlesen merkt, das war eben eine sehr gute Stelle. Es gibt aus meiner Sicht noch schärfere Stellen, wo sie sehr politisch wird. Es ist nicht umsonst das Jahr 69. Eine Stelle habe ich mir sogar gegen meine Gewohnheit rausgeschrieben. Unser Krieg für Demokratie, und das bezieht sie auf Vietnam, in dem wir Kinder hungern lassen, blind und lahm machen, damit sie mit 21 wählen können. Das ist ein scharfer Satz, ja. Und mir gefällt es in dem Buch darum gut, weil man daran merkt, überraschenderweise ist dieses Buch kein Eskapismus, sondern eigentlich das Gegenteil davon. Also sie stellt sich eigentlich, indem sie sich rauszieht, kann sie sich den Dingen stellen. Und insofern, ja, ist es sehr relevant. Und zwar nicht, weil es schön ist, in den Garten zu gucken, sondern weil es gut ist, einen Schritt zurückzutreten und das Gehirn anzustellen.
Und das gelingt ihr, ihre Analyse und politischen Beobachtungen, vor allem auch hinsichtlich des damals laufenden Vietnamkriegs, sind sehr scharfsinnig. Und ich glaube, das hat auch etwas zu tun mit der Perspektive Martina Leubli, mit der sie die Natur betrachtet. Denn die Natur wird, denke ich, nicht überhöht. Was ist das für eine Sicht, die sie auf die Natur hat?
Das habe ich mich auch gefragt. Was ist das für eine Natur, die einem da entgegentritt? Das ist oft auch hässlich. Es ist kalt, es ist zwar immer interessant, aber es ist manchmal auch ekelerregend und die einen Tiere fressen die anderen und Ende des Jahres gibt es auch den Prozess, dass wieder alles auseinanderfällt. Also es ist nicht nur eine Natur, die blüht und uns Menschen wohltut, sondern es ist eine Natur, die auch wieder eben sich zersetzt. Das Rad der Zerstörung und der Neuformierung eigentlich, das ist alles in diesem Text enthalten. Und was mir bei ihr aber so gefällt, ist, dass sie manchmal zoomt sie wirklich an das Kleinste heran. Also es kann dann wirklich ein kleines Insekt oder ein Wasserbläschen im Teich sein. Und dann geht der Blick wieder in die Weite, entweder in die Weite der Landschaft oder eben dann auch in die Weite der Welt. Also sie verbindet wirklich das ganz Kleine mit dem ganz Großen, auch im Denken. Und das gefällt mir sehr gut.
Als das Buch erschienen ist, wurde es mit Thoreaus Walden verglichen. Christoph Schröder, wie würden Sie denn das einordnen, sprachlich, literaturhistorisch?
Ja, ich kann das verstehen, dass das gemacht wurde. Ich darf vielleicht nur kurz anschließen, das Buch ist ja keine Idylle. Das ist ja das, was man zunächst denkt, wenn man anfängt zu lesen in diesen Beschreibungen. Man kommt so schön rein, man kann das zu viel finden. Aber es sind ja ganz, ganz klare Zeichen gesetzt dafür, dass der Mensch extrem zerstörerisch, nicht nur ins Weltgeschehen insgesamt. Ich finde, die Vietnamstellen, das sind natürlich die härtesten und plakativsten, aber es sind nicht die stärksten. Aber es gibt so ganz feine Beobachtungen, dass sie spazieren geht und einen Bach sieht, auf dem so Blasen blubbern, weil da Abwasser reingeleitet wird. Sie hat ein Teilstück ihres Waldes, der unheimliche Wald, der ist komplett entlaubt plötzlich und niemand weiß warum und sieht wirklich unheimlich aus. Und eines Morgens wird sie von einem fürchterlichen Geschrei geweckt. Das sind dann Kühe, die aus dem Schlachthof, der nicht weit entfernt ist, weggelaufen sind und von ihren Schlächtern wieder eingefangen und zurückgebracht werden. Also immer wieder sind es so Zeichen des menschlichen Übels, die da drin sind. Und der entscheidende Unterschied zu Thoreau, und ich glaube, das macht sie auch zu so einer Vordenkerin des modernen Nature Writing, ist, die Natur ist kein Spiegel dessen, was sie ist und was die Beobachterin ist, sondern die Natur ist das, was sie ist. Also sie hat keine Funktion, sie wird in ihren Phänomenen angeschaut, aber sie wird nicht transzendental überhöht. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Da sucht nicht jemand nach sich selbst, sondern da ist jemand eher in einem respektvollen Abstand, in einem beobachtenden Abstand, aber es ist nicht so, dass die Natur sozusagen eine Funktion hat. Das ist, glaube ich, ein Unterschied.
Und wenn ich da noch was ergänzen darf, es ist eben auch so, dass die Natur die Menschen nicht braucht. Das wird ganz deutlich. Sie hat mal eine Begegnung mit einem Fuchs, also sie wartet stundenlang vor dem Fuchsbau und dann kommt die Füchsin raus. Und das ist so eine Erfahrung absoluter Fremdheit. Und am Ende senkt die Josephine Johnson den Blick und nicht die Füchsin. Und das ist wirklich so ein Abrücken von diesem anthropozentrischen Weltbild, ganz klar.
Wobei davon eben inzwischen ja ständig abgerückt wird. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Das Buch ist so früh. Ja. Und das beeindruckt mich. Ja, stimmt. Ja. Aber zugleich liest man es natürlich heute sehr viel. Und darum sind für mich gerade dieses Heranzoomen, da würde ich jetzt mal sagen, die Stelle, die ich beschreibe, wird ja immer noch kleiner. Inzwischen bin ich ja sozusagen bei einem Quadratmeter Rasen um mich herum, den ich ein Jahr lang beobachte. Ja. Da habe ich das Gefühl, das ist, ich will jetzt nicht sagen, ich will das nicht mehr, aber mir bringt das nichts mehr.
Wenn ich noch eine Ergänzung machen darf dazu, von wegen auch Anti-Idylle, was auch in diesem Text drin ist, wenn sie über das Pentagon als ein Krebsgeschwür spricht, das die ganze Welt umwuchert und sehr deutlich über den Krieg spricht. Aber diese Krebsgeschwürstelle wird interpretiert, ich kann das nicht verifizieren. Also der Mann von Josephine Johnson ist im Jahr des Erscheinens dieses Buches an Krebs gestorben, 1969. Und Josephine Johnson hat dann die restlichen 21 Jahre ihres Lebens dort verbracht. Und es wird gesagt, dass diese Krebsdiagnose zu diesem Zeitpunkt auch schon da war, dass also sozusagen dieses Buch auch ein großer Abgesang auf den sterbenden oder dem Sterben geweihten Mann ist. Und das finde ich, wenn man diesen Gedanken hat und das weiß, macht das die Lektüre vielleicht noch mal ein bisschen dringlicher.
Vielleicht sagen wir kurz noch etwas zu der editorischen Leistung. Die Bücher aus der anderen Bibliothek, die nimmt man ja einfach gerne in die Hand. Das liegt daran, weil das Papier so schön ist, der Satz ist schön. Es gibt ein Lesebändchen und es gibt in diesem Fall, ja, da trifft's, glaube ich, zu, auch so ein plakatives Werbewort, aber zauberschöne Illustrationen, die auch ziemlich merkwürdig sind, muss ich sagen. Da laufen irgendwelche nahezu Comicfiguren auf überdimensionalen Blättern, Martina Leubli. Wie würden Sie das einschätzen? Hat das Sie eher so abgeschreckt so, oder vielleicht doch auch reingezogen, dass es ab und zu so ja schöne, merkwürdige Bildchen gibt?
Also vom Titelbild her hatte ich zuerst den Eindruck, das sieht erbaulich aus, das sieht lieblich aus, aber das ist eben ein falscher Eindruck, wie man dann beim Lesen bald merkt. Ich war schon froh um diese Strukturierung in die Monate, also das macht sie ja auch im Text, aber die Bilder helfen dabei. Also zu Beginn habe ich schon gedacht, wird das dann auch spannend sein zu lesen, ein Jahr in der Natur und nur beobachten und sie sitzt da ruhig oder sie streift ruhig herum. Aber es gibt diesen Monatstakt und in jedem Monat geschieht anderes. Und das hat mich dann beim Lesen wirklich immer wieder mitgenommen, diese dauernde Bewegung. Und ich finde doch die Vignetten, die gemalten Vignetten, das hilft irgendwie, dann hat man irgendwie Freude, das noch anzuschauen und denkt, hat das was damit zu tun, was ich gelesen habe? Nein, eigentlich nicht, aber wieder ist ein Monat um.
Ja, nur so ist es eben auch. Und auch, dass ich im Jahreslauf, das waren für mich auch so die Stellen, wo ich dachte, ja, jetzt wird's kalt, genau, und dann kommt der Frühling und dann platzen die ganzen Blüten auf. Ja, so ist das eben. Ja? Und obwohl es ja auch interessant ist, das muss man ja auch wieder sagen, also auch mit der Natur, also auch mit dem Klima, sage ich mal, stimmt ja dort zum Teil bereits etwas nicht. Also dass der Kreislauf nicht so artig ist, wie er sein sollte. Trotzdem war das auch für mich, hatte das, ja, vielleicht suche ich nach dem Wort, vielleicht hatte es für mich doch an diesen Stellen etwas Konventionelles, über das ich dann erstmal drüber musste. Und ich finde, ja, man sollte drüber gehen. Ich kann dem auch folgen, was hier gesagt wird. Aber ich musste über diese Konvention drüber gehen. Und für mich waren die Bilder, haben die Konvention eher gestärkt.
Ein Jahr in der Natur in der deutschen Fassung von Bettina Abarbanel erschien in der anderen Bibliothek, Platz 3 der SR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Buch der SWR-Bestenliste. Auf Platz 2 steht der neue Roman von Leila Slimani, der den Abschluss ihrer Trilogie über ihre Familie bildet. Trag das Feuer weiter, heißt das Buch, das für den Luchterhand Verlag von Amelie Toma aus dem marokkanischen Französisch ins Deutsche übertragen wurde. Judith von Sternburg im Mittelpunkt des Geschehens steht die Schriftstellerin Mia, die am Anfang des Buchs in der Folge einer Corona-Infektion, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, so etwas hat, was man neudeutsch Brain Fog nennt, so eine Art Gehirnnebel. Wie reagiert die Autorin? Offensichtlich ein alter Ego Slimanis, darüber werden wir sicherlich auch gleich nochmal sprechen, auf ihre Gedächtnisprobleme.
Ja, ihr wird empfohlen zu versuchen, einen Madeleine-Trick zu finden, einen Madeleine-Zugang zu finden, also einen Proust'schen Zugang zu finden. Ich kann aber nicht verhehlen, dass das für mich mit das Uninteressanteste an dem Buch ist, obwohl darüber immer gesprochen wird, dieser Brain Fog und viel merkwürdig. So, für mich ist eigentlich das nicht interessant. Für mich setzt es eigentlich dann doch ein mit dem Funktionieren dieses Zurückgehens in die Kindheit, nämlich mit den 80er Jahren. Slimani ist ja selber Jahrgang 81, so dass eben die Hauptfigur des Romans, bei dem es sich nicht um ein Mädchen namens Laila handelt, eben Mia heißt sie, dass die eben doch Ähnlichkeiten zu der Autorin hat, dass man sie kennenlernt in ihrer kindlichen Keckheit, dann als sehr begabte Gymnasiastin, Schülerin und schließlich als etwas einsame Studentin in Paris, dass das geschnitten wird mit einem großen Personentableau, bei dem hervorzuheben ist ihr Vater Mehdi, der sehr erfolgreich eine staatliche Kreditbank leitet, dann in Ungnade fällt und sogar ins Gefängnis kommt, wie der Vater von Slimani auch. Also insofern, da sind dann Parallelen. Aber wodurch dann eine ungute Ebene reinkommt, also man hat die marokkanische Oberschicht, die in den 80er, 90er Jahren sehr liberal lebt. Man ist betucht, man ist sehr französisch. Aber dann zeigt sich, dass eine Willkür, nämlich durch eine autoritäre Monarchie, also der Vater, wer in Ungnade fällt, ist weg. Und das muss auch niemand erklären. Erstens und zweitens eine Fülle von Tabus sich zeigt. Die typische Doppelmoral einer Gesellschaft, in der es eben auch eine zutiefst konservative Seite noch gibt, viele Dinge, über die nicht gesprochen werden kann. Mia muss sich dem stellen, wird sich dem auch stellen. Aber das wäre mir vielleicht noch wichtig zu sagen, dieses Buch ist wirklich, trotz des übrigens scheußlichen Titels, ist kein Traktat, es ist nicht mal ein Plädoyer für irgendetwas, sondern alles geschieht aus dem Erzählen heraus. Und das ist für mich auch die große Leistung, alles aus Szenen, aus Charakteren und aus Dialogen.
Und von dem Zwiespalt, von dem Sie auch gerade eben schon gesprochen haben, zwischen Marokko und dieser ja durchaus verlogenen Gesellschaft einerseits und diesen Sehnsüchten, Projektionen zu Frankreich andererseits, hin und her gerissen zwischen diesen beiden Welten, davon handelt jetzt auch die Lesestelle, die Antje Keil vorträgt. Bitte sehr.
Nein, ihre Mutter wollte es nicht wissen. Ihre Mutter hätte es gehasst, wenn Mia das Wort ausgesprochen hätte. Das Wort, das benannte, was sie war. Und das immerzu im Raum schwebte. Das nur, weil es nicht ausgesprochen wurde, doch nicht weniger erdrückend und beunruhigend erschien. Aisha hätte die Augen verschlossen, sich die Ohren zugehalten. Sie wäre davongerannt, wenn Mia angefangen hätte, ihr die Einzelheiten ihrer Liebe zu Abla zu schildern. Mia bewunderte ihre Eltern. Anders als ihre Freunde, die sich gern über die Erwachsenen beschwerten, neigte sie eher dazu, ihre Offenheit, ihre Bildung und Intelligenz hervorzuheben. Die Tatsache, dass sie großzügig waren und sich für andere interessierten. Doch sie musste zugeben, dass etwas nicht stimmte. Hinter diesen großen Worten waren ihre Eltern ängstlich, angepasst, verklemmt. Mia hatte schließlich begriffen, dass sie zwischen zwei Welten lebte. Der im Haus, wo ihre Eltern sich modern und um den Erfolg und die Unabhängigkeit ihrer Töchter besorgt zeigten, und der draußen, die gefährlich und unbegreiflich war. Zu Hause konnte man Kopftuch und Fanatismus kritisieren, sich über diese schrecklichen Bärtigen aufregen, die Salman Rushdie bedrohten. Aber so läuft es hier nicht. Draußen durfte man nicht darüber reden, nicht provozieren. Man musste so tun, als respektiere man die guten Sitten. Ihre Eltern waren Heuchler und es beschämte Mia festzustellen, dass sie nicht frei waren. nicht über Sabach sprechen, die unverheiratet mit einem Mann zusammenlebt, nicht sagen, dass Aisha den Ramadan nicht einhält, nicht über den Alkohol sprechen, den wir trinken, oder über die Wurst und den Schinken, die Mathilde isst, manchmal sogar während der muslimischen Feste, nicht erzählen, dass Papa sich einmal an Silvester als Frau verkleidet hat, nicht sagen, dass sie jedes Mal lachen, wenn sie Le Matin du Sahara lesen, dass sie sich über die Propaganda und die Schmeicheleien der Hofschranzen lustig machen? Ihre Eltern hatten akzeptiert, in dieser moralischen Verwirrung zu leben. Sie hatten sie an ihre Kinder weitergegeben. Und Mir wusste jetzt, dass sie ihr niemals helfen könnten, die Frage, wer bin ich, zu beantworten.
Antje Kai las aus Trag das Feuer weiter von Leyla Slimani in der deutschen Fassung von Amelie Thoma, erschienen im Luchterhand Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Februar. Danke. Ja, wir haben es gerade gehört, die Protagonistin stößt sich an der, Zitat, moralischen Verwirrung, in der die Eltern angeblich oder tatsächlich leben. Christoph Schröder, nun muss man sagen, auch Mir ist ja eine Figur mit moralischen Untiefen. In welcher Hinsicht und wie werden denn diese dunklen Seiten der Figur erzählt?
Die dunklen Seiten werden erzählt auf eine Art und Weise, auf die ich vielleicht wirklich gerne noch später zu sprechen kommen möchte, weil es da eine Stelle gibt.
Wir gehen direkt in Medias Res.
Wir gehen in Medias Res. Gut. Mich stört an diesem Buch ungeheuer viel. Ich möchte eigentlich sagen, mich stört alles an diesem Buch. Und ich hätte auch sehr, sehr viel zu erzählen, außer dass es sich halt so wegliest, wie man so eine Netflix-Serie wegbinscht. So. Also da ist viel Handlung drin. Das muss man schon sagen. Mich stört, wenn wir auf Mia zu sprechen kommen, die ja in der narrativen Architektur dieses Buches von uns Leserinnen und Lesern positiv, empathisch betrachtet werden soll. Zunächst einmal der Umstand, dass innerhalb eines Konstrukts, das eine autobiografische Erzählung ist, diese Figur zur Lesbierin werden muss. Das hat keinen Zweck, außer dem, was in diesem Buch vieles als Zweck hat, nämlich krasse, scharfe Kontraste, schwarz-weiß zu erzählen, ohne Ambivalenzen dazwischen. So ist auch der Sex in diesem Buch in meinen Augen als ehestes dazu geeignet, sozusagen so ein bisschen Thrill reinzubringen und hat sonst keine große Funktion. Es gibt eine wirklich extrem unangenehme Stelle in diesem Buch. Da ist Mia etwa 15, ist verliebt in eine Klassenkameradin, Abla. Und dann kann man sagen, sie füllt sie ab. Sie sind alleine zu Hause, sie füllt sie ab. Abla liegt dann da. Und was dann dort passiert, ist eine Art von Vergewaltigung. Und diese Vergewaltigung, also Mia zieht sie aus, befingert sie, legt sich dann auf sie. Und wie diese Vergewaltigung geschildert ist, ist wirklich unappetitlich und unangenehm. Da wird dann, Abla stöhnt dann wonnevoll auf, wenn sie berührt wird, obwohl sie schon weggetreten ist. Ich frage mich ehrlich, wenn so etwas umgekehrt von einem Autor erzählt wird, wo ein Mann eine Frau mit K.O.-Tropfen sozusagen ausnockt und sie dann auszieht und sich auf sie legt und die Frau findet das wunderbar. Das würde ich aber dann gerne mal hören, wie darüber gesprochen wird. Es ist ein Roman, man darf solche Szenen schildern. Die Art und Weise, wie sie hier geschildert wird, nämlich poetisch, zärtlich, lustvoll und zwar beiderseitig lustvoll, ist sehr unappetitlich.
Martina Leibli, wie würden Sie denn das beurteilen, also, was Christoph Schröder gesagt hat?
Die Frage der Ambivalenzen würde ich anders beurteilen. Ich finde, der Roman geht auf spannende Weise mit Ambivalenzen um und alle Figuren sind ambivalent. Niemand ist sympathisch. Auch Mia ist nicht sympathisch. Sie hat schon von Kindheit an Züge von Grausamkeit, auch ihrer Schwester gegenüber. Und ich kann aber verstehen, dass man diese Stelle problematisch findet, weil es könnte ein Übergriff sein. Es wird nicht geklärt durch die Erzählerinnenstimme, ob das ein Übergriff ist oder nicht, weil wir in der Perspektive Mia sind und sie ist bereit, sich alles zu nehmen oder irgendwie so ist das geschildert. Und man kann Leyla Slimani vorwerfen, dass ihre Sprache vielleicht eher konventionell ist. Es hat einige Sexszenen in diesem Buch, was mich jetzt aber nicht weiter gestört hat. Und die Frage habe ich mir auch gestellt, ja, eben irritiert mich das jetzt oder irritiert mich das nicht? Und mir ist dabei aufgefallen, dass ich sehr selten Bücher lese, die von Homosexualität aus lesbischer Perspektive überhaupt so offen berichten. Und sie tut das. Also man kann sagen, es ist vielleicht auch ein Spiel mit dem Tabubruch. Und es ist sicher nicht die gelungenste Szene, aber ich denke nicht, dass hier irgendwas gerechtfertigt wird, sondern dass alle Figuren jenseits von Schwarz und Weiß sich bewegen. Also dauernd eben vielleicht die Grenzen anderer überschreiten, dann aber sich auch wieder weiterentwickeln. Also ich finde gerade die Figurenzeichnung eigentlich toll.
Judith von Sternburg, Sie haben gerade eben schon so aufgestöhnt, als Christoph Schröder losgelegt hat. Bitte ja, sehr.
Ich sag mal so, ich möchte zumindest mal darauf hinweisen, man setzt natürlich eine Prämisse, wenn man sagt, das sei wie eine Netflix-Serie. Das ist natürlich überhaupt nicht wie eine Netflix-Serie. Das liest sich auch überhaupt nicht wie eine Netflix-Serie. Es kommen einfach junge Menschen drin vor, die bestimmte Dinge erleben und das geschieht in Netflix-Serien auch, aber das ist in der Form, ist das Lichtjahre entfernt von einer Netflix-Serie. Wir haben vorhin, um nochmal anders anzusetzen, wir haben vorhin über die Zärtlichkeit gesprochen, die man in dem Fosse-Roman diesen Figuren gegenüber empfindet. Hier, finde ich, hat man das totale Gegenteil. Natürlich mag man diese Leute gar nicht. Das liest man weder sich identifizieren, das meinte ich vorhin übrigens auch mit dem, dass ich sagte, kein Traktat, kein Plädoyer für irgendwas. Darum geht es überhaupt nicht. Hier werden einfach Dinge erzählt, hier werden Geschichten erzählt. Ja? Und für mich ist Mia auch eine ganz zwiespältige Figur. Und ich glaube, mein Eindruck ist am ehesten, dass die Autorin sie ein bisschen auch von sich weghält. Sie will auch nicht, dass man das zu sehr wie sie selber liest. Sie hat auch übrigens andere biografische Dinge, die Anzahl der Geschwister. Sie hat auch andere Dinge bewusst geändert, wo ich sagen würde, sie möchte nicht, dass man es so liest, ja. Was jetzt die Szene selbst betrifft, also erstens finde ich den Begriff unappetitlich, unappetitlich in dem Zusammenhang. Und zweitens finde ich auch, dass das eine sehr unangenehme Szene ist. Sie ist unangenehm, aber ich finde, so soll sie auch sein. Und Mia ist ja eine einerseits unsichere, aber dann auch sehr selbstsichere Figur. Aber das, was der Fehler ist, aus meiner Sicht, ist dieses Anlegen Netflix-Serie. Weil da ist man meiner Ansicht nach von vornherein auf einer falschen Schiene. Und diese falsche Schiene, die betritt man aber nur auf dieser ganz oberflächlichen, inhaltlichen Ebene. Überhaupt nicht auf der Art, wie das erzählt wird.
Ich möchte mal Netflix-Serien irgendwie retten, weil ich glaube, Netflix-Serien haben eine große Qualität. Dort sind nämlich die Erzählperspektiven in der Regel geklärt. Vielleicht sollten wir über den ständigen Wechsel der Erzählperspektiven reden und möglicherweise geben sie Aufschluss auf die verschiedenen Lesarten. Denn das ist das Merkwürdige. Wir sind mal bei dem Vater, bei Mehdi, dann erleben wir so eine Art Gedankenstrom der Ich-Erzählerin. Zwischendurch gibt es einen inneren Monolog, der ja damals noch jugendlichen Hauptfigur. Und dann haben wir gleichzeitig aber auch so etwas wie ja, eine autoriale Erzählstimme, die alles kommentiert. Wie plausibel ist denn dieser Perspektivwechsel, Herr Schröder?
Ja, das wäre mein zweiter Punkt gewesen. Ich würde auch wirklich energisch meine Lesart dieser Szene und dieses Buchs verteidigen. Wir können jetzt, und Gott sei Dank wollen wir auch nicht, diese Szene vorlesen. Aber ich würde schon sagen, wie die sprachlich gestaltet ist, ist sie schon extrem positiv und nicht ambivalent konnotiert, wie ich auch wirklich mich frage, wo die Ambivalenzen in diesem Buch sein sollen. Die sehe ich nämlich wirklich nicht. Und zur Erzählperspektive muss man sagen, es ist genau das, was Sie gesagt haben, Orte. Es geht alles durcheinander, wirklich wild durcheinander. Das hängt aber auch mit der fehlenden Ambivalenz zusammen in diesem Buch. Ich meine, das muss man ja schon mal sagen. Die Autorin hat ein didaktisches Anliegen. Das ist ein sehr pädagogisches Buch.
Aber da sage ich halt nein.
Ne? Ja, es muss etwas erzählt werden und das muss aber auch gleichzeitig immer kommentiert werden. Also, und das ist das Problem dieses Buches, dass die Sachen sozusagen diskursiv immer sofort kommentiert werden müssen. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Es ist auch störend. Es ist auch ein bisschen lästig, weil teilweise auch wirklich offene Türen eingerannt werden. In diesem Buch ist doch alles schwarz oder weiß. Das kalte Europa, die geizigen Europäer, das heimelige, warme Miteinander, das natürlich dann aber auch wieder gebrochen sein soll und so weiter. Also für eine Literatur, die auf diese grobe Weise Dinge hinpinselt und gegeneinander stellt, wurde das Wort Trivialliteratur erfunden.
Ja, aber ich würde aber sagen, es ist Spannungsliteratur, aber nicht trivial. Also man muss vielleicht auch sagen, das ist wahnsinnig viel Stoff. Das sind fast 40 Jahre, 35 Jahre. Das ist die neuere Geschichte Marokkos. Das ist eine ganze Familiengeschichte auch mit den ganzen Verflechtungen der Figuren. Und Leila Slimani hat sich entschieden, diesen Stoff so auf die verschiedenen Perspektiven zu verteilen. Man springt also herum zwischen den verschiedenen Familienmitgliedern und auch zwischen den Zeiten.
Und manchmal auch in einem Satz.
Und manchmal auch in einem Satz, ja. Und das erzeugt aber auch Spannung und dramaturgisch ist das wirklich sehr rasant gemacht. Das erlaubt dir halt diese große Zeitspanne zu erzählen und ganz wichtig auch das Private mit dem Politischen zu verbinden, weil es ist eben entgegen diesem vielleicht lieblichen Titelbild und kitschigen Titel ist das auch ein politischer Roman, der existenziell lebendig macht, was heißt postkolonial, das ist ja ein Modewort heute, in der Theorie operieren wir auch wir hier sehr gerne damit, aber diese Menschen sind sogenannte Kinder der Kolonien und für sie ist das existenziell, was sie erleben und ich glaube nicht, dass die Arroganz des Westens, die die jungen Frauen dann in Frankreich erfahren, nur ein Klischee ist.
Es geht ja nicht darum, ob das ein Klischee ist, sondern wir reden ja darüber, wie darüber geschrieben wird. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Ich glaube sofort, dass das kein Klischee ist.
Ja, aber ich würde doch sagen, dass gerade dieses Schwarz-Weiße, wenn man überhaupt davon sprechen kann, eigentlich doch die Mia-Szenen betrifft. Und Mia ist natürlich jemand, der schon auch in Schwarz-Weiß operiert. Also Mia ist schon eine sehr selbstbewusste und auch sehr heftige Frau, die man in mehreren, wie ich finde, sehr heftigen Szenen auch erleben kann. Aber da würde ich sagen, will man nicht auseinanderhalten die Figur, die eben für mich keine sympathische Figur ist und die Art, wie das strukturiert ist. Und die Perspektivwechsel möchte ich auch ungern so als etwas so Beliebiges hier dargestellt haben. Ich finde, sie sind eigentlich, für mich sind sie eigentlich sogar doch zum Teil sehr raviniert. Erstens machen sie das Buch extrem lebendig. Wir haben jetzt gar nicht über den Mehdi gesprochen, der Vater, eine sehr, sehr interessante Figur, an dem Kanzler Merz seine Freude hätte, ein extrem fleißiger, integrer und ambitionierter Arbeitnehmer, der das sehr, sehr gut macht. Dann aber, also wirklich, dass auch diese Szenen alleine, wie er diesen Betrieb, also diese Bank hochbringt, schon diese Szenen sind das Buch wert, sage ich, weil das so gut geschildert ist, der dann aber, als er im Gefängnis sitzt, plötzlich natürlich in einer furchtbaren Situation, nämlich mit den anderen Gefangenen, da zurecht. Auch das eine Szene, die fabelhaft geschildert ist. Also diese Szenen sind zutiefst menschlich. Und warum? Weil eben der Mehdi auch ein ganz anderer Typ ist. Also Mia ist schon hart drauf, das sehe ich auch so.
Ich möchte noch mal ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Tatsache ist, dieser Roman bzw. diese Trilogie ist jetzt abgeschlossen und wird sehr unterschiedlich und sehr kontrovers diskutiert. Und es gibt große Lobeshymnen, aber es gibt auch wirklich wilde Verrisse. Ihr Bestenlistenkollege Klaus Nüchtern hat beispielsweise im Wiener Falter geschrieben, Slimani würde eine, ich zitiere ihn jetzt wohlgemerkt, verschwatzte, Klischee- und Kitsch-kontaminierte Prosa voller schwülstiger Bilder und Vergleiche auftischen.
Ja, aber das ist ja sozusagen auch offenbar die Richtung, die Christoph Schröder hier einschlägt. An der Stelle würde ich halt doch mal dann auch sagen, da lohnt es sich dann eben doch mal reinzulesen, weil diese Dinge, die stimmen, aber sie erfassen eben doch nicht die erzählerische Wucht, die das hat.
Ich sehe das auch so, es ist keine Sprache, die bis ins Detail alles durchgearbeitet ist. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen kitschig, ein bisschen unsorgfältig, aber grundsätzlich finde ich Leyla Slimanis kühlen, manchmal auch harten Ton, den sie hat, toll. Und gleichzeitig erleben diese Figuren so viel, eben verändern sich auch, sind widersprüchlich, dass das Ganze wirklich sehr lebendig ist und sehr packend. Also es ist ein Buch, das wirklich in den großen Zügen super funktioniert. Und wenn man dann in die Textanalyse des Kleinen geht, dann ist das vielleicht manchmal ein bisschen schwierig.
Trag das Feuer weiter von Leyla Slimani. Ins Deutsche übertragen von Amelie Thoma, erschienen im Luchterhand Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste. Vielen Dank für die Diskussion. Wir kommen zum Spitzenreiter der aktuellen SWR-Bestenliste und zu einem Schriftsteller, der, so könnte man sagen, die Lakonie zelebriert. Julian Barnes ist preisgekrönter Autor von Büchern wie Flauberts Papagei oder dem Roman Vom Ende einer Geschichte, für den er den Man Booker Preis erhalten hat. Und wenn ich zurückdenke, in wie vielen Bestenlisten-Diskussionen ich schon saß, in denen wir über Bücher von Julian Barnes gesprochen haben, dann kann ich das nicht an einer Hand abzählen. Abschiede heißt Barnes neues Buch, das auch sein letztes sein soll. Christoph Schröder, von wem und warum verabschiedet sich der Schriftsteller bzw. die Erzählstimme, die auf den Namen Julian Barnes hört?
Naja, vielleicht können wir doch so ein bisschen die Hoffnung haben, dass die Behauptung, dies ist mein letztes Buch, immerhin ist er ja Schriftsteller, vielleicht auch eine Lüge ist und vielleicht kommt ja noch ein Buch von Julian Barnes. Julian Barnes ist am 19. Januar 80 Jahre alt geworden. Sie haben es gesagt, vielfach ausgezeichnet. Er verabschiedet sich in erster Linie auf formvollendete und höchst elegante Weise von seinen Leserinnen und Lesern. Und das macht er auch wirklich auf eine Art und Weise, die mich gerührt hat. Und dann verabschiedet er sich so ein bisschen auch vom Leben. Und das macht er auf die berühmte lakonische Weise, die Sie auch angesprochen haben. Es ist sehr viel um ihn herum weggestorben. Und dieses Buch ist ein Hybrid zwischen Essay, Roman und Autobiografie, wie auch andere Bücher von Julian Barnes schon zuvor. Und dann gibt es so ironische Pointen immer wieder, dass eine Figur in diesem Buch dann zu ihm sagt, am allerwenigsten mochte ich deine hybriden Bücher. Das fand ich immer die blödesten. So, er nimmt das dann auf. Vielleicht, wenn man mal so versucht, ein bisschen durch dieses Buch zu gehen, sagen, worum geht's? Es geht um die Erinnerung. Er nimmt Proust sehr schön auf die Schippe im Hinblick auf die Erinnerung. Im Gegensatz zu Leila Slimani, die mit Proust auf andere Weise umgeht. Er erzählt von seiner College-Zeit. Erzählt von einem Freundespaar, Steven und Jean, die er zweimal zusammenbringt. Er erzählt von seiner Leukämieerkrankung und von einem ziemlich unerträglichen Jack Russell Terrier, erzählt er auch ziemlich viel.
Also, ein Buch, das von Krankheit und dem Lebensende eines Schriftstellers handelt und der sich fragt, wie das Erinnern funktioniert. Ja, die Madeleines kommen auch vor. Wir hören jetzt nun einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch, um ein Gefühl für diese, wie Christoph Schröder sagt, elegante Prosa von Julian Barnes zu bekommen. Es liest Johannes Wördemann.
Ein Abschied führt gewöhnlich zu einer Ankunft. Nicht immer natürlich wie bei diesen poetischen französischen Träumern, die nie den Hafen verlassen haben. Aber auf den Tafeln in Bahnhöfen, Busterminals und Flughäfen werden uns Abfahrt oder Abflug und Ankunft angezeigt. Wir reisen ab, wir kommen an, wir fahren zurück und sind wieder zu Hause. Das ist der Kreislauf, in dem wir leben. Doch er ist in ein größeres und eher gegenläufiges Geschehen eingebunden. In unserem Leben kommt die Ankunft zuerst und der Abschied am Ende. Nur ist das ein Abschied, auf den keine Ankunft folgt. Ein befreundeter Dichter, einer aus unserer kleinen Schar, richtete sich, als er an Krebs starb, im Bett auf und flüsterte: Adieu, adieu. Aber er wusste, dass er nirgendwo hinging. Philip Larkins letzte Worte an eine Krankenschwester, die mitten in der Nacht seine Hand hielt, waren: Ich gehe ins Unvermeidliche. Als ich etwa 16 Jahre alt war, erzählte mein Englischlehrer der Klasse, er habe sich schon zurechtgelegt, was er auf seinem Sterbebett sagen würde. Nur das eine Wort: verdammt. Vielleicht sollte das einfach ein Fluch über das Ende seines Lebens sein. Doch seine Schüler, die den meisten Lehrern mit Zynismus begegneten, interpretierten es als heftige Reue über das vergeudete Leben, aus dem er sich jetzt verabschiedete. Ich habe nie herausgefunden, wie er gestorben ist und ob er, wie versprochen sein, dieses eine Schlusswort ausgesprochen hat oder sich auch nur daran erinnert hat, als für ihn der Vorhang fiel. Ich persönlich plane keine letzten Worte, weder berühmte noch unberühmte. Doch wer weiß, was sich in mein Gehirn stehlen oder daraus herausschleichen wird, wenn ich merke, dass meine Zeit vorbei ist.
Johannes Wördemann las aus Abschiede von Julian Barnes, ins Deutsche übertragen von Getraude Krüger, erschienen im Kiepenheuer+Witsch Verlag, Platz 1 der SWR Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Martina Leubli, der Text ist eine Mischung, wir haben es gerade schon gehört, aus Dichtung, Wahrheit, Fiktion, Erinnerung, Essay und Roman. Wie geht das alles zusammen?
Es geht nicht zusammen. Also für mich entwickelt dieses Buch keine innere Logik. Es gibt wunderbare Passagen. Sie haben vorhin gerade eine gehört. Wirklich so brillante kleine Beobachtungen. Vor allem, wenn Julian Barnes über sich selbst spricht oder auch im letzten Teil. Aber insgesamt hat sich mir nicht erschlossen, warum diese Liebesgeschichte, die der Erzähler, der Schriftsteller ist, eben stiftet. Und das ist ein Paar, das kommt dann jung zusammen, trennt sich wieder und kommt dann später nochmals zusammen und beide Male durch den Schriftsteller vermittelt. Und er inszeniert sich dann so als Kuppler. Okay, also das schien mir dann auch sehr eitel zu sein. Und dann gibt es eben diese Betrachtungen zur Literaturgeschichte, neurologische, auch Reflexionen, wie funktioniert Erinnern. Und das ist dann wiederum oft theoretisch. Und mir schienen aber gerade diese theoretischen Teile dann wie Ausflüchte eigentlich weg von dieser existenziellen Situation, in der er steckt. Und ich bin ihm dann nicht so gerne gefolgt, obwohl mich eigentlich die französische Literatur schon auch interessieren würde. Ja, also es fällt für mich auseinander. Es sind 5 Teile und das passt nicht. Er entwickelt einfach keine innere Logik, die irgendwie diesen Text zusammenhält.
Klare Worte. Jetzt bin ich mal gespannt, was Sie sagen, Judith von Sternburg. Vielleicht sollte man das kurz noch ergänzen. Im Zentrum dieses Buchs steht tatsächlich eine ungewöhnliche Liebesgeschichte, und zwar von Stephen und Jean, die gleich 2-mal scheitert. Welche Rolle spielt die in diesem Buch und fällt der Text auch für Sie auseinander?
Ja, also diese Liebesgeschichte, das ist meiner Ansicht nach natürlich der Schlüssel zu dem Buch, weil der Erzähler bei dieser Stelle merkt, dass er die Menschen, Jean und Stephen, eigentlich behandelt wie Romanfiguren und eigentlich denkt, er könnte das genauso arrangieren, wie er das in seinen Büchern kann. Aber das kann er natürlich nicht, weil das Leben kein Roman ist. Ja? Und das ist natürlich eine lakonisch dargebotene, aber irgendwo natürlich auch tragische Erkenntnis am Ende eines Autorenlebens. So, ja? Und insofern hatte ich, glaube ich, mit der Form dieses Buches keine Probleme. Ich würde mal vielleicht zart andeuten, wenn es so heftig gegen Slimani geht. Dieses Buch, es ist elegant, ja, ist vielleicht eine Spur unriskant. Also dieses Buch geht nun nicht so aufs Ganze. Das ist klug, es ist ein typischer Julian Barnes. Auch ich hoffe dringend, dass er weiterschreibt. Ich würde nicht sagen, ich finde seine Hybridbücher blöd, obwohl das wirklich eine herrliche Szene im Buch ist, natürlich super Szene. Aber eine Spur unriskant finde ich es schon. Und daher kommt vielleicht auch so ein bisschen so die Skepsis. Es ist so ein bisschen übersichtlich. Gerade diese Erinnerungspassagen. Ja, genau, wie funktioniert Erinnerung? Das ist so ungefähr das, was man sich auch so denkt. Ja.
Zu dem inneren Bogen, der Ihnen, Frau Leubli, vielleicht ein bisschen fehlt. Ich will ein Angebot machen. Es gibt für mich 2 zentrale Themen in diesem Buch. Das sind der Tod und das ist die Erinnerung. Und diese Stephen- und Jean-Geschichte, die ja nach vielen Jahrzehnten durch ihn möglicherweise gestiftet wird. Also Stephen wendet sich an ihn und sagt, ich würde sie gern wiedersehen, ich habe ihre E-Mail-Adresse. Und dann treffen die sich in einer sehr komischen Szene mit vorher ausgemachten Codes und blicken und so ganz zufällig alle zusammen wieder in so einem Pub. Auch da geht es ja darum, wie erinnern sich diese beiden Menschen an ihre erste junge Liebe zurück und wie kann man dann vom Leben und vom Alter so wahnsinnig enttäuscht werden. Und deswegen scheitert ja auch diese Beziehung, weil sie komplett anders ist. Sie scheitert komplett anders als die erste. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber da geht es um Sex und so weiter. Also der erste Sex war nicht so gut und jetzt plötzlich ist der Sex toll, aber er fängt plötzlich an, ihr Badewasser einzulassen, was sie hasst. Also lauter so ein Kram. Und daran zerbricht das wieder. Und natürlich ist das eine sehr routinierte schriftstellerische Idee, das nochmal auszuführen. Ich finde es, Frau von Sternburg, vielleicht nur nicht so unriskant wie Sie, weil immerhin läuft da ja auch sein eigener Tod mit. Das ist ja auch ein sehr zentrales Motiv. Er ist an Leukämie erkrankt, an einer sehr, sehr seltenen Form der Leukämie, nämlich eine, die ihn nicht umbringt, wenn sie behandelt wird, es sei denn, sie bildet Mutationen. Das hat sie bei ihm bislang noch nicht getan. Das heißt aber, er lebt ständig damit und um ihn herum sterben die Menschen auch an Krebs. Und ich finde diese Szenen auch im Krankenhaus, wo er im Krankenhaus sitzt und auf seine Diagnose wartet und Kreuzworträtsel löst und es kommt unmöglicher Quatsch dabei raus und er sagt, dieses Wort, das da als Lösungswort, das gibt's doch gar nicht, weil sein Hirn vernebelt ist. Es hat wahnsinnig komisch, also wirklich sehr, sehr, sehr viele komische Szenen, auch im Hinblick auf das Alter, bis dahin, dass er sich darüber Gedanken macht, dass dieser dann 16 Jahre alte Jack Russell Terrier, den er von Jean, die gestorben ist, auch an Krebs übernommen hat, in etwa genauso viel echte Zähne noch im Mund haben dürfte wie er selbst, nämlich 8.
Das stimmt, aber komisch zu sein, ist eben kein Risiko. Das ist nicht schlimm, ich meine das gar nicht so streng, aber es ist kein Risiko. Und der Tod ist der Tod, also das hat mit Risiko gar nichts zu tun. Im Gegenteil, ist ja sogar ganz interessant, das ist natürlich das Leben, aber es ist natürlich interessant, dass er eben nicht sterben wird. Man denkt natürlich zunächst, oh, er wird sterben, aber das ist gar nicht gesagt. Also damit kann man sehr lange leben, ja.
Er will ja auch kein Risiko eingehen. Also an einer Stelle sagt der Schriftsteller auch, er versucht stoisch zu sein, und er zitiert auch entsprechende philosophische Richtungen oder literarische Zitate. Also er sucht diese Distanz. Aber eben das habe ich dann eben auch als Ausfluchtbewegung gelesen vor dieser Situation. Also es ist doch ein Ende irgendwie in Sicht. Und über dieses Ende wird dann anhand der Frage des Erinnerns nachgedacht, aber es wird dauernd eigentlich theoretisiert. Ich meine, auch die Liebesgeschichte der beiden ist im Prinzip ein Theoretisieren, ein Beispiel geben. Und das fand ich eben genau das Unmutige. Also natürlich kann man sagen, ja, es muss einem erstmal gelingen, diese stoische Haltung zum eigenen Ende zu entwickeln, aber ich kann nicht nachvollziehen, wie er die entwickelt. Und die Passage, die erwähnte Passage im Spital, ist eigentlich die einzige existenzielle, in der er sich ein bisschen aussetzt, der Erzähler. Aber
fanden Sie das nicht auch sehr, sehr wohltuend, wenn man sieht, wie in anderen Büchern von jüngeren Autorinnen und Autoren auf den eigenen Körper geradezu manisch gestarrt wird? Ich sage nur Self-Care und all das. Wie hier jemand eigentlich so furchtlos, aber ohne jede Heroik und auch ohne jede Dramatik auf den eigenen Körper und auf das eigene Ende blickt. Also sehr furchtlos und sehr, ja, wir hatten das Wort stoisch. Ich fand das ungeheuer heilsam, dass jemand so damit umgeht und nicht in einem Vokabular, wie man sonst jetzt sehr oft lesen muss. Ich weiß nicht. Mich hat das mehr berührt, dass jemand so versucht, die Dinge von sich wegzuhalten. Es gelingt ihm ja auch nicht immer. Ich weiß auch nicht, ob das nur eine routinierte Schreibübung ist von jemandem, der 80 wird, der vor 12 Jahren seine Frau auf sehr tragische Weise verloren hat, innerhalb eines Monats mit einem Gehirntumor. Das wird ja alles erzählt und das schwingt ja alles in dieser Erzählstimme mit. Aber Sie haben natürlich recht, auch selbst diese Liebesgeschichte von Freunden, das könnte ja auch ausgedacht sein. Es ist ja gar nicht gesagt, dass es die wirklich gab, diese Steven und Jean. Also klar, es ist ein schriftstellerisches Kabinettstück auch.
Genau, und in diesem Kabinettstück oder im Spiel mit der Rolle als Schriftsteller ist es eben zuweilen auch sehr eitel. Manchmal selbstironisch, aber manchmal kippt die Selbstironie auch in Eitelkeit. Und was mich eben auch gestört hat, ist, dass er am Anfang, er schreibt irgendeinen Satz an die Leserinnen und Leser gerichtet, also er richtet sich immer wieder an uns. Wo es um das Erinnern geht, würden sie alles wissen wollen, was sie über sich wissen können, wenn sie sich an alles erinnern könnten. Und dann erzählt er aber selber sehr wenig von sich. Also er lässt die Frage, würde er, der Erzähler, sich an alles erinnern wollen, dann unbeantwortet. Und es gibt auch noch andere Stellen, wo er dann gewisse Dinge mal als Fassade so aufzeichnet. Ah, ich spreche nicht ex cathedra, und doch spricht er eben sehr oft ex cathedra. Also ich finde, der Text löst seine eigenen Ansprüche nicht immer ein.
Also ich gehe fest davon aus, dass diese Liebesgeschichte, die erzählt wird, die muss ausgedacht sein. Wenn die nicht ausgedacht ist, dann wäre das total peinlich. Weil eigentlich ist das eine Stelle, wo er zeigt, dass er erzählen kann. Und zwar sofort, als er von diesen beiden Leuten erzählt, kündigt er auch groß an. Er sagt ganz früh, Leute, ja, es kommt eine Geschichte. Diese Geschichte wird zwei Teile und keinen Mittelteil haben. So, man denkt, und sobald diese Geschichte einsetzt, ist das natürlich ein ganz, ganz starker Roman, weil er das einfach kann. Da imitiert er das Leben, und darum, das ist mir eigentlich jetzt nicht wichtig, scheitern die jetzt an ihren verkehrten Erinnerungen oder so, sondern sie scheitern einfach, wie Menschen scheitern, weil da fließt Blut, ja, da ist das Leben, und das beherrscht er als Schriftsteller, und genauso lange, wie er das will, macht er das.
Dann hört er wieder auf. Aber darf ich meinen Leseeindruck, dieser Gestus, das souveränen Großschriftstellers, der sozusagen die Ärmel hochkrempelt, ein letztes Mal die Muskeln spielen lassen und sagt, ich zeige euch jetzt mal, was ich kann. Den habe ich in diesem Buch einfach nicht gefunden.
Ich finde ihn nicht angeberisch, das finde ich auch nicht. Ich finde ihn nicht, nur er tut es. Er tut es für mich. Ja?
Weil er es kann.
Weil er es kann, ja. Ganz genau. Ja. Ganz genau, ja.
Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Abschiede von Julian Barnes, ins Deutsche übertragen von Gertraude Krüger, erschienen im Kiepenheuer und Witsch Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Februar. Wir kommen damit zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swrkultur.de. Und im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlistenflyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute in Bühl zu Gast Martina Leubli, Judith von Sternburg und Christoph Schröder. Aus den besprochenen Büchern haben Antje Keil und Johannes Werdemann gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.